Ja, Falk, kannst du mal deine Jugend in der DDR beschreiben damals? Wie bist du aufgewachsen mit, ja, als Teenager, sag ich mal, bevor du deine Entscheidung auch geschlagen hast?
Ja, also aufgewachsen bin ich, oder fangen wir mal so an. Geboren bin ich 1960 in Radeberg. Das ist die Stadt, wo das Bier herkommt. Ist vielleicht hier auch mittlerweile bekannt. Große Brauerei gibt es heute noch. Und ja, dort bin ich geboren. Aufgewachsen bin ich dann in Bischofswerda. Das ist eine kleine Stadt zwischen Bautzen und Dresden. Und zunächst war ich eigentlich ein ganz normaler, ja, wie man so sagt, ein ganz normaler DDR-Bürger. Ich wuchs auf mit Freunden, Bekannten, machte mir keine großen Gedanken über Politik und bin dann, ja, so langsam dann reingewachsen. Meine Eltern, mein Vater hatte sehr viele Verwandte im Westen, zwei Brüder und seine Mutter, die ist in den 50er Jahren rübergegangen. Meine Mutter hatte die Verwandtschaft im Osten, hatte zwei Brüder und eine Schwester noch im Osten, die sind alle im Osten gewesen. Das heißt also, diese deutsche Teilung ging direkt durch unsere Familie durch. Die eine von meiner Vaterseite, die waren im Westen, die von meiner Mutterseite waren im Osten. Und ja, und bei Familienfeiern merkte man das ziemlich deutlich, dass da zum Teil auch immer wieder die Politik dazwischen funkte und wir auch immer wieder, das kam immer wieder zu Konflikten und diese üblichen Familienstreitigkeiten. So, und ja, und je älter ich wurde, desto mehr Gedanken machte ich mir halt über die politische Situation und über meine eigene Situation auch, ne, meine eigene Perspektive. Ich sah ja auch, wie sich die Leute so entwickelten um mich herum. Und je älter ich wurde, desto mehr fragte ich mich natürlich, ob das so das ist, was ich so in Zukunft will. Naja, und so mit 7 bin ich eingeschult worden, ging dann ganz normal in diese staatlichen Organisationen, die zunächst die Jungpioniere von der 1. bis zur 4. Klasse, dann ab der 4. Klasse dann kam ich in die Thälmann-Pioniere, das war die größere Jugendorganisation und bin dann in der 7. Klasse mit 14 bin ich dann in die FDJ, in die Freie Deutsche Jugend eingetreten. Aber da hatte ich dann schon so Zweifel. Da bin ich aber mehr so wenige, da war ich dann schon nicht mehr so begeistert. Ich bin einfach mitgelaufen, weil ich keine Alternative hatte. Und naja, und dann kam das Jahr 1975 und da haben dann meine Eltern haben dann einen Ausreiseantrag gestellt. Mein Vater wollte zu seiner Mutter fahren, das war im Herbst, die war schwer krank, nach Stuttgart. Und dann durfte er plötzlich nicht. Und es sah so aus, als ob er sie vielleicht nie wieder sehen würde, weil sie einen sehr schweren Herzinfarkt hatte. Und da hatte er dann gesagt, nee, das lasse ich mir nicht mehr bieten. Zumal im Sommer davor, 1975, gab es die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das war in Helsinki. Und da wurden unter anderem auch beschlossen, dass es Familienzusammenführungen in Zukunft geben würde zwischen Deutschland Ost und Deutschland West, beziehungsweise dass es die Besuchsmöglichkeit gibt, auch in dringenden Familienangelegenheiten. Und das war so eine mit meinem Vater, meiner Mutter, mein Vater und dessen Mutter, die so krank war. Und als uns das verweigert wurde, haben wir dann gesagt, nee, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Und dann hat mein Vater für seine Familie, also mich, mein Bruder und meine Mutter, dann auch den Ausreiseantrag gestellt. Ja, und damit fingen dann diese politischen Konflikte richtig an, ernst zu werden. Ja.
Inwiefern ernst? Also ihr habt den Ausreiseantrag gestellt, wart damit quasi auf einer Liste oder wart bekannt auf einmal? Oder und wie ging es dann weiter?
Also, dass wir dem System DDR nicht sehr freundlich gegenüber eingestimmt waren, das wusste man eigentlich. Das wussten die Leute in Bischofswerda. Bischofswerda ist ein kleiner Ort, ich hatte ja schon gesagt, 12.000 Einwohner. Und uns kannten damals also auch die Leute, weil mein Vater war ein bekannter Fußballspieler. Und ja, ich bin dort aufgewachsen, mein Bruder ist da aufgewachsen. Deswegen, wir hatten auch aus unserer, ja, wir machten eigentlich aus unserer politischen Meinung nie einen Hehl. Allein schon auch durch unsere Westverwandtschaft. Ich wurde ja immer konfrontiert mit der sozialistischen Theorie und mit der, wie es eigentlich sein sollte im Sozialismus und wie es eigentlich sein sollte im Kapitalismus. Und ich stellte immer wieder fest, dass so also im sozialistischen Paradies, wo ja die Menschen eigentlich gerne leben sollten, die hauten reihenweise ab, wenn sie mal in den Westen durften. Und meine Verwandten, die aus dem Westen kamen, die gingen alle freiwillig wieder in diese in diese Hölle für Arbeiter und Bauern angeblich, ging die wieder zurück, die waren ja auch Arbeiter, und ging aber freiwillig wieder zurück. Das war ein Konflikt, den konnte ich irgendwo dann nicht mehr begreifen, je älter ich wurde. Und desto mehr ging ich auch auf Konfrontation. Und ich sah ja auch, dass dann zum Beispiel an der Mauer in Berlin standen ja die Soldaten nicht in Richtung Westen, wo der Klassenfeind steht, sondern die standen Richtung Osten, wo wir waren, nämlich die eigene Bevölkerung. Also die wollten nicht den Feind draußen halten, sondern die Bevölkerung drin. Und vor diesem Hintergrund wurde mir dieser Staat immer enger. Und dann vor dem Hintergrund natürlich auch, dass meine Eltern dann diesen Ausreiseantrag stellten, hatte ich dann eine Chance, vielleicht mein Leben doch anders zu gestalten. Ne? Ohne zu wissen, wohin das führen würde, was für unglaubliche Konsequenzen das mal für mich haben würde. Denn ich war zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern diesen Antrag stellten, war ich ja gerade mal 15. So, und da war überhaupt nicht absehbar, dass das so lange dauerte, dass ich irgendwann mal vielleicht 18 würde und wir immer noch nicht raus sind.
Ja. Und dann warst du 18 oder 17 warst du ja, als du die Flucht angetreten hast.
Ja.
Bis 27. Genau, du warst dann 17. Was waren deine Optionen, die du in der DDR hattest? Was für Perspektiven hättest du in der DDR für dich gesehen, dass du dann irgendwann die Entscheidung gefällt hast, jetzt geht's nicht mehr?
Ja, also ich merkte so mit 14, 15, es wurde immer enger in diesem Staat. Ich merkte ja, was habe ich für Möglichkeiten? Und ich sah, die Welt war viel größer als das, was ich eben damals so als für meine Perspektive sah. In der DDR hätte ich mal vielleicht an die Ostsee gedurft, vielleicht mal in die Tschechoslowakei. Oder wenn ich Glück hatte, mal nach Ungarn oder Bulgarien. Aber ich hätte niemals das Mittelmeer gesehen oder niemals den Eiffelturm. Und ich hatte ja nur dieses eine Leben. Und das wollte ich nicht vergeuden. Ich wollte dieses Leben nicht vergeuden, dass ich nur einmal hatte die Chance zu leben. Und ich wollte es mir auch nicht von irgendwelchen Funktionären einschränken lassen, die mir sagten, du darfst das und du darfst das von der Welt nicht sehen. Und das andere darfst du sehen. Ja, und mir wurde dann klar, wenn ich nichts tue, dann werde ich nur die Ostsee, dann werde ich nur Ungarn, den Balaton sehen und Bulgarien, das Schwarze Meer, was ohne Zweifel sehr, sehr schön ist, landschaftlich und alles, gar keine Frage. Aber ich wollte eben auch das andere, weil die Welt viel größer war. Und ja, und bin dann eben zu dem Schluss gekommen, dass ich Richtung Westen wollte. Und je älter ich nach dem Ausreiseantrag meiner Eltern wurde, desto mehr merkte ich, wie sehr ich das wollte, in die Freiheit raus. Die Freiheit, in Freiheit, ich wollte in Freiheit, Demokratie leben und mein Leben selbst bestimmen. Ich wollte mich frei informieren. Ich wollte mir nicht sagen lassen, von wem ich informiert werde und was ich zu glauben habe oder was nicht. Und das sah ich halt im Westen für mich am günstigsten und am optimal und als Chance habe ich das begriffen. Ja, und je mehr ich das wollte, desto mehr spürte ich die Fesseln in der DDR. Weil zum Beispiel in der Schule wurde ich dann immer mehr so schikaniert, als zum Beispiel ein Lehrer, der rief mich, nachdem er hörte, dass meine Eltern einen Antrag gestellt hatten, einen Ausreiseantrag, rief dieser Lehrer sich dann zu sich und sagte, er hätte gehört, dass meine Eltern einen Ausreiseantrag gestellt hätten in die Bundesrepublik Deutschland und wie ich denn dazu stünde. Und da habe ich gesagt, ja, ich will da auch mit. Und da fragte er mich, was ich denn im Westen will, ob ich arbeitslos werden will, drogensüchtig, ob ich in Puff gehen will. Mehr konnte sich dieser Funktionär überhaupt nicht vorstellen. Aber dass ich eigentlich frei sein wollte, selbstbestimmt und in einer Demokratie leben, das begriff er nicht. Und diese Entwicklungen, die wurden halt immer, immer stärker. Und schließlich ging ich dann so auf Konfrontation, dass ich dann selbst aus diesen Jugendorganisationen ausgetreten bin, aus der Freien Deutschen Jugend unter anderem. Und da gab es eine sehr unschöne Episode. Ich bin das war 1976 im Herbst. Ich war gerade in der 9. Klasse. Da bin ich ausgetreten aus der FDJ. Ich wollte eigentlich einen offiziellen Antrag stellen. Das habe ich auch getan. Und da sagte man mir, nein, das ginge nicht. Ich dürfte da nicht raus. Und da habe ich gesagt, oh doch. Und ich habe dann einfach meinen Ausweis genommen. Man bekam so einen FDJ-Ausweis als Mitgliedsausweis. Und habe dann mein Passbild rausgetrennt und habe diesen Ausweis dann im Papierkorb geworfen. Und ein paar Tage später bin ich dann aus einer Mathematikarbeit, ich saß gerade mittendrin und waren 2 Stunden Mathematikarbeit, ich grübelte gerade über irgendeine Aufgabe und plötzlich kam die Schulsekretärin und sagte, ich sollte mal bitte rauskommen. Rief mich dann raus und ich führte mich dann in das Lehrerzimmer und dort saßen dann schon mein Direktor, mein Klassenlehrer und der FDJ-Sekretär. Und ja, und dann mein Klassenlehrer eröffnete dann die Rede, zeigte dann auf den Ausweis, der vor ihm lag. Und ich wusste sofort, um was es ging, aber ich habe erst mal mich dumm gestellt und dann sagte er, ja, ob ich diesen Ausweis kennen würde. Ich sagte, ja, das ist ein FDJ-Ausweis und fragte mich, ob ich den wüsste, wem der gehört. Ich sagte, keine Ahnung, ne, muss man mal reingucken. Das tat er dann auch, zeigte ihn mir, es war mein Ausweis und fragte, was ich denn damit bezwecken würde. Ja, ich habe gesagt, ich habe doch gesagt, ich brauche ihn nicht mehr, ich bin nicht mehr in der FDJ, ich fühle mich da nicht mehr zugehörig. Und daraufhin hatte er mir gesagt, also indem ich diesen FDJ-Ausweis weggeworfen hätte, hätte ich die FDJ beleidigt. Die FDJ ist Teil der DDR. Damit hätte ich die ganze DDR beleidigt. Und weil ich die DDR, weil die DDR ja Teil des sozialistischen Weltsystems ist, hätte ich das ganze sozialistische Weltsystem inklusive der friedliebenden Menschheit mit meiner Tat, diesen Ausweis im Papierkorb zu werfen, beleidigt. Und sie drohten mir Schulverweis an, aufgrund dieser Sache. Daraufhin bin ich dann ganz ruhig aufgestanden und habe dann gesagt, ich bin jetzt hier zu albern, auf diesem Niveau zu diskutieren. Und ich wollte auch nicht diskutieren. Außerdem war ich ziemlich aufgewühlt innerlich, weil ich stand da diesen Leuten gegenüber. Ich war ja gerade noch in der Mathearbeit. Bin dann raus, mein Klassenlehrer rief mir dann ganz laut hinterher, komm zurück. Und dann habe ich aber die Tür aufgemacht, habe sie wieder zugemacht, das war von außen. Bin dann gegangen und ein paar Sekunden später hörte ich dann hinter mir die Tür auffliegen und er schrie, ich sollte doch wieder zurückkommen und ich bin dann trotzdem weitergegangen. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, ich drehte mich rum und er packte mich an die Schulter und wollte mir die Faust ins Gesicht hauen. In seiner Wut. Aber das hat er dann nicht getan. Wir haben uns dann ganz kurz in die Augen geblickt. Und dann ist er wohl selbst erschrocken davor und ich war auch völlig erschrocken, was da passiert ist. Ich bin dann wirklich zurück in das Klassenzimmer gegangen, hab meine Sachen gepackt und bin dann wortlos raus, bin nach Hause gegangen, habe meinen Eltern das erzählt und war also völlig, völlig aufgewühlt und wusste auch in dem Moment gar nicht, ob ich richtig gehandelt hatte. Ich war ja 16 gerade mal.
Ne? Wie ist das, also wie können wir uns das vorstellen, ich meine mit 16, 15, 16, 17, man hat ja auch viele Freunde, auch in der Schule und so weiter. Wie sind die mit dir umgegangen, als du denen dann zum Beispiel erzählt hast, dass du die Freiheit gern hast oder dass du gern wirst? Haben die für verrückt gehalten auch oder waren die ähnlicher Meinung oder?
Sie waren ähnlicher Meinung, aber sie hatten nicht sie haben nicht diese Konsequenz gesucht wie ich. Aber sie waren mir nicht böse, im Gegenteil. Ich war dort weiterhin, wir haben weiterhin zusammen Fußball gespielt, wir sind auch zusammen in die Diskothek gegangen. Ich bin da auch gerne in die Diskothek gegangen. Wir hatten also im Schloss Werder ein tolles neues Kulturhaus bekommen, 76 wurde das gerade eröffnet. War eine tolle Diskothek im Keller mit diesen Spotlights und mit allem drum und dran, was damals für DDR-Verhältnisse recht ungewöhnlich war. Aber es kam genau richtig, weil das war so zum Beginn meiner Disco-Sturm-und-Drang-Zeit, sage ich mal. Und da bin ich natürlich gerne hingegangen, weil da traf man Mädchen und da traf man auch Freunde und die Mädchen wurden immer wichtiger. Ne? Und naja, es war halt toll, da zu tanzen und dann auch so die ersten so Liebesabenteuer zu haben und so. Das war schön. Ich wäre dort auch nicht so weggegangen aus der DDR. Ich habe eigentlich nicht das Land verlassen, ich habe das System verlassen. Das ist was anderes. Also das Land selber hat mir ja gefallen, aber das System, was in diesem Land geherrscht hat, das konnte ich nicht ertragen. Und das war für mich der Grund, warum ich gegangen bin. Ich habe immer gesagt, am liebsten würde ich dieses Schloss Werder und diese Umgebung eigentlich ausgraben und mit in den Westen nehmen, weil ich wollte es nicht hergeben. Und natürlich musste ich dann, war mir klar, wenn ich in den Westen gehen würde, dann würde ich all diese Freunde aufgeben müssen. Und das tat weh. Wenn man da wirklich dran denkt. Und ich hatte auch eine Freundin damals und zu wissen, dass man die dann auch verlässt, für immer vielleicht und so. Und natürlich für immer. Wir haben es dann nie wieder gesehen. Aber das kommt dann später. Das tat einfach weh. Aber bis dahin, also war das eigentlich eine sehr schöne Jugend und eine sehr unbeschwerte Jugend, bis auf diese politischen Querelen, die ich auszuhalten hatte, ja.
Ja, dann warst du 17, dann hast du irgendwann den Entschluss gefasst, du gehst, du verlässt das System. Wann ist es zu dieser Idee gekommen? Wie weit hast du es geplant oder was hast du dir für Gedanken rund um diese Flucht gemacht?
Mhm. Ja, also das erste Mal war mir klar geworden, dass es möglich ist, dass ich vielleicht mit 18 immer noch in der DDR bin. Da war ich 17. Und der Punkt war, wenn ich 18 geworden wäre in der DDR, dann hätte ich meinen eigenen Ausreiseantrag stellen müssen. Und dann hätte ich mich sozusagen in der Wartereihe wieder hinten anstellen müssen. Ja, weil ich ja meinen eigenen Antrag, da hätte ich wieder von vorne angefangen zu warten. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Ich wollte nicht noch mehr Lebenszeit verlieren. Und deswegen habe ich zu meinem 17. Geburtstag meinen Eltern erklärt, wenn wir in einem Jahr noch hier in der DDR sind, beziehungsweise wenn es absehbar ist, dass ich zu meinem 18. Geburtstag noch da sein werde, dann werde ich vorher abhauen. Und das habe ich ihnen klipp und klar erzählt und erklärt. Und sie haben das auch erstmal akzeptiert, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es gar nicht so weit kommen würde, weil wir vielleicht schon vorher raus sind. Ja, und das Jahr 78 kam. Und der Sommer, beziehungsweise der Juni 78, kam dann ran und wir erhielten einen Brief meines Onkels über eine Verwandte, die im Westen war. Sie war Rentnerin, sie durfte dahin und die kam mit einem Brief meines Onkels zurück und darin stand, dass wir uns wir sollten ein bisschen mehr Druck hinter unserem Antrag machen und nicht nur warten. Und da war mir klar, ich muss etwas tun und ich will das umsetzen, dass ich rauskomme. Ja, und dann habe ich mich mit meinen Eltern zusammengesetzt, das war im Juni 78, und habe dann gesagt, so, wenn, im September werde ich diesen Fluchtversuch machen. Und zwar folgendermaßen, im September, das war Mitte September, hatte ich das geplant, ich bin Ende November, wäre ich 18 geworden. Das ist also 2,5 Monate vor meinem Geburtstag, vor meinem 18. Geburtstag, mache ich das. In der Hoffnung, dass wenn ich festgenommen werde und ich in ein Gefängnis komme und verurteilt, dass ich dann nicht in einen Jugendstrafvollzug komme, sondern schon in den Erwachsenenstrafvollzug, weil ich ja schon 18 bin. Weil ich wusste, dass man aus dem Jugendstrafvollzug niemals freigekauft wird, sondern immer nur, das gab es so gerüchteweise, ja, sondern immer nur, dass man aus dem Erwachsenenstrafvollzug dann freigekauft wird. Und das war für mich ja die Chance, weil ich dachte, vielleicht werde ich ja freigekauft. Wenn ich als politischer Häftling in der DDR sitze.
Das war dir aber bekannt, also das wusstest du oder war das eine Hoffnung?
Es war eine Hoffnung, es war ein Gerücht. Es gab also über diesen Gefangenenfreikauf, über den Freikauf von politischen Häftlingen, das war eines der bestgehütesten Geheimnisse in der DDR. Aber wie es immer so ist mit Geheimnissen, Gerüchteküche brodelt. Ne? Und es gab natürlich auch Leute, die schon vereinzelt freigekauft worden waren. Und diese Gerüchte drangen natürlich dann wieder zurück in die DDR. So, und unter Ausreisewilligen kursierten dann diese Informationen. So, und da sah ich eine Chance, dass ich da vielleicht rauskomme, ohne in letzter Konsequenz wirklich mein Leben zu riskieren. Aber ich wusste, ich musste irgendetwas Politisches machen, damit ich meine Entschlossenheit zeige, den Staat zu verlassen. Ja, und das war eben dann im September 78. Und da bin ich dann eben halt Mitte September losgezogen. Aber die Zeit bis dahin war natürlich, das war mein letzter Sommer in der DDR, 78, war das natürlich schon hart, weil ich ja wusste, was dann auf mich zukommt. Ich hatte zwar den Sommer, man hatte noch, bei allem, was ich tat, wusste ich, es wird das letzte Mal sein, dass ich das so tat. Ich musste mit all diesen Ängsten alleine klarkommen. Und je näher dieser Tag kam, desto häufiger kam die Situation, ich sagte Leuten Tschüss und die sagten, ja, wir sehen uns ja bald wieder. Und ich wusste dann eben halt, und der schlimmste Situation war wirklich, als ich mit meiner als ich meine Freundin damals zum letzten Mal sah und ich wusste, wir werden uns nicht mehr sehen, aber ich musste sagen, tschüss, beste Laune, ne? Wir sehen uns ja bald wieder, und ich wusste, wir werden uns nicht mehr sehen. Und das ist, und ich wusste aber jetzt nicht, warum wir uns nicht mehr sehen werden. Vielleicht bin ich tot, ich wusste nicht, ob ich das überleben werde. Oder ob ich es, oder ob ich den Schritt an der Mauer, ob ich den im Gefängnis dann überleben werde. Und das war das große, dunkle Tor, auf das ich dann im Sommer 78 zugegangen bin. Dieser Schritt an die Mauer.
Krass. Du hast schon mal geschildert, warum du, also wie lief deine Flucht? Du bist am Brandenburger Tor geflohen. Mhm. Warum? Warum nicht irgendwo in einem Wald zum Beispiel?
Ja, ich hatte ja schon angedeutet, dass es mir darum ging, in erster Linie meine Entschlossenheit zu zeigen gegenüber dem System. Ich will hier raus. Ich wollte aber nicht in letzter Konsequenz mein Leben riskieren. Das war schon gefährlich genug, in dieses Gebiet da reinzugehen. Aber ich wollte es nach Möglichkeit, wollte ich das Ding überleben. Und deswegen habe ich mir überlegt, das war schon mit 17, dass ich ans Brandenburger Tor fahren würde, nach Berlin. Und würde dort, in das Grenzgebiet reingehen. Ich hatte im Fernsehen immer wieder Bilder gesehen, dass vor dem Brandenburger Tor gab es einen großen Platz, und der war abgesperrt mit einer Schranke. Und vor dieser Schranke standen ganz viele Touristen, die sich dann dort informierten, die dann eben dort halt fotografierten. Und da habe ich gedacht, okay, dort werden sie vielleicht nicht so schnell auf Leute schießen, wenn sie in das Gebiet reingehen, sondern vielleicht nur verhaften. Denn die DDR war auch immer sehr auf ihren internationalen Ruf aus fokussiert. Ja, und da bin ich eben dann, habe ich dann gesagt, okay, ich fahre nach Berlin ans Brandenburger Tor und will dort mit dem Schritt ins Grenzgebiet meine Entschlossenheit zeigen, ich will hier raus. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch ein politischer Häftling, weil ich habe ja niemandem was weggenommen, ich habe keinen halb tot geprügelt oder sonst wie eine Straftat begangen, die es hier im Westen auch gibt, sondern es war eine Straftat, die es nur im Osten gab, Republikflucht. Diesen Paragraphen 213 kannte in der DDR jedes Kind, jeder Erwachsene, alle wussten das. Und wer aber nach 213 verurteilt worden ist, der galt eben halt als politischer Häftling. Und deswegen wollte ich genau nach diesen Paragraphen verurteilt werden. Und das war eben die Chance am Brandenburger Tor.
Mhm. Und dann bist du, also kannst du mal den Tag, welcher Tag war das noch? Wie ist der abgelaufen? Wie bist du aufgewacht? Wusstest du an dem Tag, heute machen wir es?
Ja, ich wusste das natürlich. Für mich war klar, das ist der 14. September, das war ein Donnerstag, 14. September 1978. Ich hatte gerade eine Lehre angefangen als Facharbeiter für Elektromaschinenbau. Ich habe dann so, da wurden Elektromotoren, habe ich da repariert. Und ich habe extra sogar Urlaub genommen. Also Donnerstag und Freitag habe ich Urlaub gehabt. Und mit an diesem Donnerstag, ich hatte mir am Tag vorher, habe ich mir die Fahrkarte geholt und habe mich dann abends von meinem Vater verabschiedet. Ich habe gesagt, so Papa, ich habe jetzt hier Fahrkarte, für morgen geht's nach Berlin. Das wusste ich allerdings schon länger, aber dann, als ich die Fahrkarte hatte, war es natürlich dann amtlich. Ja, und das war natürlich, dann haben wir es mal in den Arm genommen, und ich habe ihm nochmal versprochen, ich werde wirklich mein Leben nur sofern riskieren, wie es unbedingt notwendig ist. Und habe in der Nacht dann sogar erstaunlich gut geschlafen. Also ich habe wirklich, ich wusste ja am nächsten Tag, ich gehe vielleicht zu meiner Hinrichtung. Aber ich habe das irgendwie verdrängt und bin dann morgens aufgewacht. Meine Mutter war noch da, mein Bruder war schon in der Schule. Der wusste von gar nichts, weil der war damals 13 Jahre. Dem konnte ich das nicht erklären. Oder 12, glaube ich, der 12 war er. Dem konnte ich das nicht erklären, weil der der hätte vielleicht durch irgendeine Bemerkung oder so, hätte er mich vielleicht verraten oder irgendwas, das wollte ich nicht riskieren. Ja, dann habe ich mich dann morgens noch von meiner Mutter verabschiedet, und wir standen uns sehr nahe, und das war natürlich dann noch ein sehr bewegender Moment zu gehen, und ich wusste, als ich dann morgens an dem 14. September das Haus verlasse, ich wusste, so wird es nie wieder sein. Ich habe diese Tür losgelassen und habe wirklich gewusst, jetzt lasse ich alles hinter mir, was ich also bisher kannte, was meine Jugend, was mein Leben alles ausmachte. Und dann bin ich ja, bin ich dann da rausgegangen. Ich habe da mal die Gerüche wahrgenommen in unserer Mietskaserne. Bin ich auf dem Weg zum Bahnhof, bin ich also in ganz vielen Wohnungen vorbeigegangen, wo meine Freunde wohnten, wo ich seit über einem Jahrzehnt ein- und ausgegangen bin, weil wir dort gespielt haben und alles, ja. Und und ich wusste, das ist jetzt vorbei, diese Zeit. Und da bin ich dann zum Bahnhof gelaufen, es waren ungefähr 5 Minuten Weg, bin dann in den Zug von Schlosswerder nach Dresden eingestiegen, hab dann auf der Fahrt nach Dresden, der fuhr dann aus dem Bahnhof heraus, ich sah nochmal meinen alten Kindergarten, wie ich dann dort gewesen bin. Ich bin dann, ja, hab dann die ganze Zeit auch natürlich nochmal gedacht an meine Freunde, hab gedacht, so, wann werde ich sie wiedersehen, werde ich sie jemals wiedersehen? Ich war unendlich traurig und ich war so, traurig, einfach traurig, niedergeschlagen. Und ich war auch wütend auf dieses System, das mir das so auferlegte. Und dann bin ich eben halt in Dresden dann umgestiegen nach Berlin und kam in Berlin am Ostbahnhof, bin ich um 13 Uhr ungefähr, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Gegen 12 bin ich angekommen. Um die Mittagszeit bin ich angekommen. Und wusste erstmal überhaupt nicht, ich hatte überhaupt keine Orientierung, wie ich da zum Brandenburger Tor kam. Ich wusste gar nicht, wie das Brandenburger Tor zu dem allen lag. Damals gab es keine Navigationssysteme, wie wir das heute kennen. Ich hatte auch keine Karte von Berlin und alles sowas. Ich musste mich irgendwie orientieren und habe das aber dann doch gefunden. Und bin dann durch Berlin gelaufen und stand plötzlich am Anfang der Straße unter den Linden und drehte mich dann nach links um und sah dann ganz am Ende der Straße unter den Linden, sah ich plötzlich das Brandenburger Tor. Und da wusste ich, jetzt gilt's. Jetzt gehst du darauf zu. Und ich bin durch so einen Tunnel bin ich gegangen. Ich habe das also wirklich mit so einem Tunnelblick. Ich hab die Leute um mich ja kaum noch wahrgenommen, weil ich ja wusste, mit jedem Schritt komme ich auf eine dramatische Situation zu, die ich eigentlich nicht will, aber die ich machen muss. Ja, weil alles in mir sagte einfach, dreh dich um, geh zurück. Ne? Aber ich war eben wild entschlossen, das so durchzuziehen. Ja, und schließlich stand ich am Brandenburger Tor, dann an dem Pariser Platz. Das war der Platz vor dem Brandenburger Tor mit dieser Schranke. Und dann stand ich dann vor dieser Schranke und musste mich erstmal orientieren. Das war so gegen 13 Uhr. Ich habe noch auf meine Uhr geguckt. Und ich sah dann in etwas Entfernung, sah ich dann die Grenzposten da stehen mit ihren Maschinengewehren und habe dann gedacht, so, ja, wenn ich jetzt hier reinlaufe, die waren noch so weit weg, die werden, vielleicht schießen sie ja doch. Und in dem Moment ging einer der Soldaten zu so einem Meldehäuschen, das war so ein Wachhäuschen, das war so ungefähr 40 Meter links neben mir. Und da dachte ich, so, wenn der jetzt da wieder rauskommt, dann gehe ich los. Aber bis dahin war in meinem Kopf, ging alles drunter und drüber. Ich hörte mein Herz schlagen, mein Blut durch die Schläfen rauschen. Und ich dachte, gehst du nicht, ich stand wie vor so einem Abgrund. Ne? Und die Leute um mich herum habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Und schließlich kam er raus aus dem Häuschen. Und in dem Moment dachte ich, jetzt ist die Entscheidung. Und bin einfach unter der Schranke durchgekrochen und bin dann auf diesen Soldaten zugelaufen. Und der wollte gerade so abdrehen und sah mich dann wohl so im Augenwinkel und dass ich da auf ihn zukomme und er riss dann seine Kalaschnikow von der Schulter runter, entsicherte die und hält die so auf mich. Und ich habe in dem Moment noch meinen Parker, ich hatte so einen grünen Parker an, der damals ganz in war, so Jeans und Parker und habe den dann so aufgerissen, damit er sieht, ich habe da nichts drunter und habe die Hände hochgenommen. Und er hält die Kalaschnikow auf mich und ich komme auf ihn zu und er auf mich und wir bleiben so ungefähr so 5-6 Meter voneinander stehen. Und er brüllt mich an, wohin? Und auf die Frage war ich überhaupt nicht gefasst. Ich sagte dann, in Westen. Und da sagte er, mitkommen. Und das war alles. Das war alles. Mitkommen. Und dafür bin ich dann, da hat er mich in so einen Seitenflügel geführt, in so ein Gebäude. Und dort hat er mich dann an die Wand gestellt. Da musste ich mich an die Wand stellen. Und er stand dann hinter mir, bewachte mich dann. Also hat immer diese entsicherte MP hinter mir gehabt und ich musste dann mich mit eingeknickten Knien und erhobenen Händen an die Wand stellen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, so lange an der Wand zu stehen, aber nach einer Viertelstunde hatte ich kein Blut mehr in den Fingern. Dadurch, dass ich ja die Knie so eingedrückt hatte, eingebeugt, habe ich, also meine Beinmuskeln brannten wie Feuer. Und ich konnte mich kaum noch halten. Und dann drehte ich mich so mit dem Kopf so ein bisschen nach links, um zu gucken, ob er noch hinter mir steht. Und dann rammte der mir diesen Gewehrkolben in die Seite und sagte, rumdrehen, Gesicht zur Wand, auf solche wie dich haben wir bloß gewartet. Ja, und da wusste ich, jetzt ist es ernst. Jetzt bist du hier wirklich, die spaßen nicht, die verstehen keinen Spaß. Ne? Und dann habe ich noch so 2 Stunden dort gestanden, so an der Wand. 2 lange Stunden. So. Bis mich dann offenbar dieser Wachhabende dann weggeholt hat. Und da wurde ich dann in so einen Raum geführt. Ich konnte kaum noch laufen. Und dieser Wachhabende, der saß in so einem extra Raum. Er hatte das Zimmer ging, hat ein Fenster. Das Fenster ging so in das Grenzgebiet rein und ungefähr so, naja, vielleicht so 50, 60 Meter von mir entfernt stand die Mauer. Und da dachte ich mir so, wenn ich jetzt dort wäre, an der Mauer und ein Stückchen weiter dahinter, wäre ich jetzt in Freiheit. Aber ich war ja nicht dort. Ich war genau auf der anderen Seite. Ja, und dann ging das so seinen Weg, ja.
Und dann kam die Entscheidung von der DDR-Seite Arbeitslager. Wie ging es dir da drin und hast du eigentlich irgendwann gedacht, dass du da noch rauskommst?
Das Arbeitslager, das war ja sozusagen dann, war die Folge meiner Verurteilung. Ich bin 2 Wochen vor meinem 18. Geburtstag, bin ich vom Kreisgericht in Bischofswerda, bin ich verurteilt worden zu 1 Jahr und 2 Monaten Gefängnis, Freiheitsentzug. Wegen Paragraph 213, also ich durfte auch kein Publikum dabei sein, weil politische Prozesse in der DDR waren immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Meine Eltern durften dabei sein, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass ich eben noch nicht 18 war. 2 Wochen später hätten sie schon nicht mehr dabei sein dürfen. Und und dieser Tag war dann sozusagen für mich ich wusste ja erstmal nicht, welche Strafe ich kriege. Mein Anwalt sagte mir, es hätten auch 2 oder 3 Jahre sein können, aufgrund dieser Öffentlichkeit, der Tat, das war ja eine öffentliche Tat, was ich gemacht hatte. Und da war ich schon fast erleichtert, als es nur 1 Jahr und 2 Monate waren. Aber ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Überhaupt nicht. Ich bin dann nach Dresden gebracht worden, in die U-Haft in Dresden. Das war in der Schießgasse. Gibt es heute noch. Also nicht mehr als U-Haft, aber das Polizeipräsidium. Und dort kam ich dann an und da waren 2 Mitgefangene mit in meiner Zelle. Und die fragten mich dann eben halt, was ich denn gekriegt hätte jetzt. Und da habe ich dann gesagt, 1 Jahr, 2 Monate. Da haben die gesagt, das sitzt du doch auf einer Backe ab. Ne? Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was noch auf mich zukam. Ich bin dann 2 Monate später bin ich dann nach Bitterfeld gebracht worden. Das war dann Ende Dezember. Das war dann das Arbeitslager. Und das war am 30. Dezember, das weiß ich noch. Und das fing damals gerade dieser extrem strenge Katastrophenwinter an, der ganz Norddeutschland quasi unter Schnee und Eis legte. Und einen Tag später die gesamte DDR quasi die Stromversorgung zusammenbrechen ließ, weil die konnten keine Braunkohle mehr abbauen, weil die war steinhart gefroren. So, und die DDR-Stromversorgung basierte auf Braunkohle. Und durch diese extreme Kälte ging das eben halt nicht mehr. Die konnten nicht mehr genügend Braunkohle ranholen und damit war also wirklich nur noch die notwendigste Stromversorgung gewährleistet und mehr auch nicht. Und in dieser Nacht kam ich nach Bitterfeld und ich musste meine Zivilklamotten ablegen, wurde in einen Raum geführt, in eine Art offene Garage. Die war nach 3 Seiten geschlossen und nach vorne hin offen. Und dort legte ich meine Zivilklamotten ab und da musste ich nackt warten, bis dann bis meine Gefängnisklamotten kamen vom Strafvollzug. Das waren so alte Uniformen und es war sehr kalt, es war bitterkalt und dann war natürlich auch die Scham. Ich war nackt und da liefen Leute draußen vorbei, Strafgefangene, Aufsichtspersonal, wie auch immer. Auf jeden Fall war das für mich also extrem unangenehm. Ja, und dann bekam ich eben halt meine Klamotten, wurde dann in so eine Gefängnisbaracke geführt. Und das war dann zunächst erstmal meine Unterkunft für die nächsten 2 Wochen. So fing das erstmal an. Und dann war an meinem ersten Tag, das war der 31. Dezember, wachte ich auf bei extremer Kälte. Es hat geschneit. Wir mussten in unseren dünnen Gefängnisklamotten mussten wir die Lagerstraße kehren und von Schnee freiräumen. Es hat Stunden gedauert, weil die Lagerstraße war ungefähr 400 Meter lang. Und wenn wir dann von hinten fertig waren, fingen wir wieder vorne an. Weil das hat wirklich geschneit und Schneewehen und so weiter. Und ich habe mir echt den Hintern abgefroren, wie man so schön sagt. Ich war steif gefroren, weil meine Finger, ich konnte die kaum noch bewegen. Und wenn man 8 Stunden in dieser Kälte draußen ist, ich habe mich wirklich an Sibirien erinnert gefühlt. Ja, und das war furchtbar. Und das ganze Lager, wenn man sich so das bildlich vor Augen führt, hatte den Eindruck, ich versuche das immer so zu beschreiben, das war ein KZ ohne Krematorium. Es war umgeben von Elektrozäunen mit Wachtürmen. Zwischen den Elektrozäunen liefen scharfe Hunde an Laufleinen lang. Auf den Wachtürmen standen schwer bewachte Posten mit MG. Nachts war das mit Scheinwerfer beleuchtet und es war ein richtiges Arbeitslager mit Baracken, mit Verwahrhäusern und ich war einer von 800 Strafgefangenen, die dort quasi Zwangsarbeit leisten mussten. In Kälte und mit all diesen Bedingungen, die dann dort auf mich zukamen.
Wenn du dann da so lange warst und das war jetzt nur der erste Tag allein schon, wenn ich mir das vorstelle, das sind Monate, Wochen. Hast du es manchmal bereut, dass du diesen Schritt gemacht hast da? Oder hast du dir gedacht, so hätte er mal lieber abgedrückt an der Mauer? Oder so diese, ich stelle mir das unfassbar, ja, endlos vor.
Das war auch endlos. Das ist genau der Punkt. Es ist endlos und verloren. Das Problem war, dass man den Zeitbezug irgendwann verliert in diesem Lager. Das ist ein so gleichmäßiger Trott. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell den Bezug zur Freiheit verliert. Ich konnte mir, als ich ins Lager kam, schon nach wenigen Tagen gar nicht mehr vorstellen, dass ich da jemals wieder rauskomme, dass mein Leben sich jemals wieder ändern würde. Obwohl ich ja wusste, dass es im November schon wieder zu Ende sein würde, im November 79, weil dann wäre meine Haftentlassung gewesen. Aber das schien mir so weit weg zu dem Zeitpunkt her, dass ich da überhaupt gar keinen Gedanken dran verschwendete. Ich hatte ja damit zu kämpfen, jeden Tag irgendwie zu überleben. Irgendwie. Emotional, aber auch körperlich. Weil ich war ganz allein, ich war mit Abstand der Jüngste in diesem Lager. Ich war, wie gesagt, gerade mal 18 gewesen. Und ich hatte noch nicht mal nichts und niemand hatte mich darauf vorbereitet, auf so eine Situation, mit der ich da konfrontiert worden bin. Und musste mich jetzt irgendwie dort zurechtfinden. Und in diesem Lager, da gab es Gesetze, ungeschriebene und geschriebene. Und vor allen Dingen die ungeschriebenen war das Problem. Ich habe dann zum Teil Regelverstöße begangen, wo ich dann von meinen Mitgefangenen ziemlich angegangen worden bin. Ja, ich musste mich da irgendwie reinfinden. Ja. Und ich lebte nicht sozusagen für die Entlassung. Ich war einfach nur damit beschäftigt, jeden Tag irgendwie zu überstehen. Ich bin abends ins Bett gefallen und habe gedacht, wie soll ich den nächsten Tag überstehen? Ich bin abends ins Bett gefallen und war einfach nur froh, die Augen zumachen zu können, damit ich das um mich herum mal für ein paar Stunden vergessen konnte. Und es waren ja die ersten 2 Wochen, wo es so entsetzlich kalt war. Und da habe ich ja nicht nur Schnee geschippt, sondern ich habe auf einem sogenannten, das nannten wir Schwellenplatz, weil da Eisenbahnschwellen zu Tausenden rumlagen, die mussten wir verladen auf Eisenbahnwaggons. Und manchmal haben wir die einfach nur von einer Stelle auf die andere umgeschichtet. Warum auch immer. Da hat man nicht immer so gesehen, wo das Motiv lag. Aber wir wurden eben darauf angewiesen. Und wir taten das mit so, sogenannten Schwellenzangen. Die zogen sich, die wurden dann also in diese, da vier Mann waren da an jeder Seite, der Zange stand einer. Und wir waren jeder an, also jeder mit einer Zange bewaffnet, und dann haben wir versucht dann diese Schwellen da hochzuheben. Aber die waren so gefroren, dass diese Zangen gar nicht mehr griffen in dieses steinhart gefrorene Holz. Und da musste man sich schon sehr vorsehen, denn so eine Eisenbahnschwelle hatte so zwischen 80 und 100 Kilo. Und wenn die einem auf die Schuhe fielen, selbst wenn sie aus Leder waren, das war ausgesprochen schmerzhaft. Ausgesprochen schmerzhaft. Und bei mir kam noch hinzu, dass ich eben halt, ich hatte auch sehr, sehr grobe Strümpfe von der bekommen. Und ich hatte sehr, sehr dünnes Schuhwerk. Meine Schuhe, meine Füße waren immer sehr kalt, eiskalt gefroren, kann man sagen. Ich habe teilweise Angst gehabt, dass mir die Füße abfrieren. Ich merkte sie also nicht mehr. Und durch diese groben Strümpfe und durch diese ganze Arbeit, den ganzen Tag, waren zum Teil hatte ich mir Blasen gelaufen, die waren offen. Und ich merkte das dann aber gar nicht, weil das ja alles, ja, wie betäubt war. Und am Abend sah ich, dass ich dann auf dem rohen Fleisch lief. Und am nächsten Tag musste ich wieder raus. Und das war eben, da hatte ich Riesenprobleme und ich hatte Schmerzen und ich war wirklich verzweifelt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das überleben werde. Das konnte ich mir zu dem Punkt nicht vorstellen. Es gab wirklich Momente, wo ich gedacht habe, das war's jetzt. Das kannst du nicht überleben. Und ich sitze hier, ich habe es überlebt.
Gott sei Dank. So, dann sind wir genau an diesem Punkt, wo du nicht weißt, dass du überlebst, ob du da rauskommst. Es ist endlos, es ist unvorstellbar. Und auf einmal kommt an einem von diesen, und du wachst jeden Tag wieder auf und musst wieder rein. Und an einem Tag wachst du auf und ein Soldat sagt dir, fertig.
Nein,
oder so. Wie lief das mit dem Freikauf? Du hast ja gesagt, du hast es nicht gewusst, dass du freigekauft hast.
Richtig,
oder?
Richtig, absolut nicht. Bis zum letzten Tag habe ich das nicht gewusst. Also, es war so, eigentlicher Entlassungstermin wäre der 13. November 1979 gewesen. Das wäre mein offizieller Entlassungstermin gewesen. Und ich musste zunächst erstmal ein halbes Jahr, war ich im Lager Bitterfeld, also die Zeit verging dann irgendwie, ne? Und ich wurde dann auch, ich brauchte auch dann nicht mehr auf diesen Schwellenplatz arbeiten. Ich wurde dann in ein anderes Arbeitskommando verlegt. Das war im Chemiekombinat Bitterfeld. Wurde ich in eine Aluminiumgießerei-Presserei, musste ich dort arbeiten. Das war eine Kompanie, ein Arbeitskommando, was außerhalb des Lagers arbeitete. Wir wurden dann in so Containern, wurden wir dahin gebracht. Schwer bewachte Werksteil im Chemiekombinat Bitterfeld. Und dort mussten wir unter irregulären Bedingungen arbeiten. Dort hat man deshalb Strafgefangene eingesetzt, weil man in der DDR das niemandem zumuten konnte, diese Arbeitsbedingungen. Also angefangen von schlechter Luft bis hin zu Arbeitsschutzbestimmungen, die eigentlich nicht da waren. Ich habe furchtbarste Arbeitsverletzungen gesehen. Jeden Tag Verbrennungen, ganz furchtbar. Ich selbst war auch von betroffen. Aber ich will da jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Es war die Hölle am Anfang für mich. Es war wirklich die Hölle, als ich da das erste Mal in diese Halle reinkam. Aber man gewöhnt sich an alles. Das ist erstaunlich, wie schnell man sich auch daran gewöhnen kann. Und dann die Zeit verging und ich hatte mir so einen persönlichen Zeitplan gestellt. Ich dachte mir so, also ich wusste, dass wenn man freigekauft wird, auch das wieder gerüchteweise, dass man die Chance hat, freigekauft zu werden, so nach zwei Drittel seiner Strafe. Zwei Drittel meiner Strafe wäre Ende Juni gewesen. Ende Juni wäre ungefähr zwei Drittel meiner Strafe umgewesen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt Anfang Juli noch da bin, dann gehe ich in Hungerstreik und höre auf mit Arbeiten. Um meiner Forderung, also nochmal zu bekräftigen, ich will wirklich hier raus. Und deswegen habe ich mich dann Ende Mai, habe ich mich dann zur Lagerleitung bestellen lassen, habe mir einen Termin geben lassen und habe der Lagerleitung mitgeteilt, dass wenn ich Ende Juni noch im Lager bin und ich nicht im Westen bin, dann werde ich die Arbeit einstellen und ich werde in den Hungerstreik gehen. Und das habe ich dann mit sehr ruhiger Stimme dann klargemacht. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. In der Hoffnung, die werden die Botschaft schon hören. Und die sagten aber dann, ja, sie ließen sich nicht drohen. Ich habe gesagt, das ist keine Drohung, das ist eine Information. Mehr ist das erstmal nicht. Ne? So, und habe dann natürlich nach vorne her, habe ich mich selbstbewusster gegeben, als ich war. Denn, sag mal, die Arbeit einzustellen, das konnte ich mir noch vorstellen. Aber ob ich wirklich einen Hungerstreik durchgestanden hätte bis zum Schluss, da war ich mir nicht so sicher. Und ich hatte natürlich gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Ja, und eine Woche nachdem ich denen das mitgeteilt habe, kam dann in der Tat einer vom Wachpersonal auf mich zu. Und ich wartete gerade darauf, mit meinem Arbeitskommando wieder rauszufahren ins Chemiekombinat Bitterfeld und sagte, Radzeck, Sie fahren heute nicht raus. Und wurde sofort isoliert von den anderen. Ich durfte mit keinem mehr reden und war plötzlich, ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und die anderen stiegen dann in diesen Container ein, ich blieb zurück. Ich wurde dann in meiner Zelle, das war so eine große Gemeinschaftszelle, in einem sogenannten Verwahrhaus. Diese Zelle war besetzt mit 25 Leuten. Und da musste ich meine persönlichen Sachen packen und übergab die dann der Lagerleitung, beziehungsweise diesem Lagermenschen, der mich da begleitet hatte, vom Wachpersonal, und wurde dann auf den zentralen Platz dieses Lagers geführt. Und dort stand schon so ein Kleintransporter, der war ungefähr so wie ein Ford Transit, so ungefähr. Und in diesem Ford Transit, also es war kein Ford Transit, das war ein Barkas B1000, das war der Ford Transit, die DDR-Version des Ford Transit sozusagen. Und da stand draußen, war da so eine Werbung, Fisch auf jeden Tisch war das, also als ob das so ein Fischtransporter irgendwie sowas war. Ja. So, in dem Wagen aber war kein Fisch, sondern da waren vier kleine Zellen. Und ich wurde dann genötigt, da einzusteigen in eine dieser Zellen. Und mit mir waren eben noch drei andere Strafgefangene auch aus dem Lager. Und da wurden wir dann aus dem Lager weggebracht. Und wir fuhren dann eben halt mit diesem Fahrzeug ungefähr so 2 Stunden in absoluter Dunkelheit. Da war kein Fenster drin, nichts. Ich wusste nicht, wohin die mich bringen. Ich wusste nicht, warum. Ich hatte keine Ahnung. Und nach 2 Stunden kam ich dann... Dann musste ich dann aussteigen und da stand ich vor einem riesen Klotz, so ein altes Gebäude, wilhelminischer Bauart, so ungefähr 19, ich schätze so, war so Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Und dort wurde ich dann eben halt rausgebeten aus diesem und musste in dieses Gebäude rein. Und an dem, und da war so ein Spalier von Wachsoldaten und die sahen aber ganz anders aus als die ich bisher kannte. Und ich wusste, wie Stasi-Uniformen aussehen. Und das waren Stasi-Leute. Und da dachte ich mir, aha, ich bin jetzt hier in einem Stasi-Gefängnis. Und hatte natürlich die Hoffnung, dass ich jetzt in dem Gefängnis bin, in damals Karl-Marx-Stadt, wo es gerüchteweise hieß, von dort werden Leute freigekauft. Aber ich wusste immer noch nicht, ob ich wirklich in Karl-Marx-Stadt bin. Ja. Und dann wurde ich in das Gebäude, ich kam rein, ich musste wieder meine gesamten Klamotten ablegen, wieder völlig nackt, alle meine Körperöffnungen wurden untersucht und dann bekam ich wieder neue Klamotten und bin dann in eine kleine Zelle geführt worden, mit mir, die drei anderen, die mit mir im Auto waren, und wir wurden da reingeführt, die Zelle ging zu, wumm, und da standen wir da in einem 12 Quadratmeter großen Raum, also ich habe das ja nochmal fotografiert, später dann, viel, viel später. Und dann standen wir, guckten uns um, da standen 4 Pritschen aus Holz, da war ein Fenster, oben direkt gegenüber der Tür, eine Lampe hinter Gittern, links ein Spiegel und die Toilette und dann war da noch ein kleines Waschbecken und das war's. Und eine Klappe halb hoch in der Tür. Ja, und dann warteten wir, was jetzt passiert. Ja, und als erstes kam nach ungefähr 2 Stunden, brachte man uns Essen. Das wurde uns durch diese halbhohe Klappe reingereicht, also wie man das vielleicht so bei Tieren macht. Oder so, ja. Wir sahen von dem Wachmenschen nur die Stiefel und vielleicht noch bis zur Hüfte, aber das war alles. So. Und dann haben wir erstmal gefragt, wo sind wir denn? Und dann sagt er, das werden Sie schon noch früh genug erfahren. Und wann kommen wir denn hier raus? Ja, wann werden Sie denn entlassen? Ja, und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier die nächste halbe Jahr hier in diesem kleinen Bau bin, das kann ja heiter werden. Ne? Ja, und dann mussten wir erstmal, damit war der Tag erstmal gelaufen. Ich war irgendwo im Nirgendwo. Ja, erstmal das.
Und dann, also du wusstest an dem Tag nicht, dass du freigekauft würdest und du warst dann wie lange in dieser Baracke, sag ich mal, in diesem Vier-Mann-Gefängnis?
Das Gefängnis war größer. Das war ein ziemlich großer Trakt. Aber ich wusste nie, wie viele Leute in diesem Trakt eigentlich waren. Ich wusste auch gar nicht, ob der Trakt Teil eines größeren Gefängnisses noch ist. Ich sah immer nur mit meinen Strafgefangenen, wenn wir zum Beispiel zum Freigang gebracht worden sind, immer nur den gleichen Trakt. Ich sah immer nur die drei anderen um mich herum. Auch wenn wir zum Duschen gebracht wurden, das war einmal in der Woche, sah ich immer nur die gleichen Leute mit mir und immer die beiden gleichen Wachsoldaten, die uns begleiteten, mit gezogener Schusswaffe. Egal, ob wir innerhalb des Gefängnisses zur Dusche gingen oder ob wir alle zwei Tage mal zum Freigang gebracht wurden. Wobei Freigang ist eine Übertreibung, wenn man weiß, was das bedeutete in Karl-Marx-Stadt. Wir kamen, als ich das erste Mal zur Zelle rauskam und man brachte uns dann zum Freigang, habe ich natürlich gedacht, ja, dann wird das wahrscheinlich irgendwie so ein Freigelände sein und irgendwie kann man sich dort frei bewegen. Und wir wurden dann zu so einer, durch das Gebäude geführt und kamen dann an so eine kleine Tür, die war vielleicht so 1 Meter breit und vielleicht 1,50 hoch. Man musste sich so ein bisschen ducken und dann bin ich da dann ging diese Tür auf, ich ging da durch und ich dachte, was ist denn hier? Ich war plötzlich umgeben von 4 Meter hohen Mauern, die waren vorne an der Tür, waren die Mauern vielleicht so, knapp 2 Meter auseinander, dann ging das ungefähr so 4 Meter in die Tiefe und dort wurde es ungefähr 3,5 Meter tief. Das war alles. Über mir ein Gitter und über dem Gitter war so eine Brücke und da ging ein Wachsoldat, der ging da oben drüber. Also wir haben das Tigerkäfige genannt. Das war ein Käfig, in dem wir dort gelaufen sind. Und wir durften auch nicht reden. Wir wussten auch nicht, ob neben uns noch andere gleichermaßen Gefängnisse oder Freigangzellen waren oder wie auch immer. Und nach 10 Minuten mussten wir wieder zurück. Zurück in das Gebäude. So, damit war für die erledigt. Wir hatten jetzt Luft gekriegt. Für die Stasi waren wir als politische Gefangene Tiere, nichts weiter. Und so haben die uns dort in dem Moment auch offenbar behandelt. Obwohl es war jetzt, also die haben uns nicht im Sinne von gefoltert oder so. Aber das war ja schon Folter zu wissen, ich wusste nicht, wo wir sind. Einsamkeit kann auch foltern, ohne dass man irgendwo blaue Flecke sieht. Ja? Einsamkeit oder Verlorenheit, wenn du nicht weißt, wo du dich befindest und wie lange. Der Verlust von Kontrolle, von Raum und Zeit. Das ist eine furchtbare Sache. Ja. Und und insofern war das eben halt, war dieses Gebäude etwas, ein Ort, wo ich nie wieder hin wollte, wenn ich je dieses Gebäude verlassen sollte. Das war für mich damals klar. Irgendwann ging dann, es war nach 2 Wochen, ging dann plötzlich die Zelle morgens auf. Und da hieß es dann plötzlich, raustreten. Wir wurden dann plötzlich, ich dachte erst, jetzt geht es wieder zum Duschen oder zum Freigang. Nein, wir wurden in einen Raum gebracht und bekamen dort unsere Zivilklamotten plötzlich wieder. Denke ich, was ist denn jetzt los? Und wir mussten dann, wir kriegten dann unsere Klamotten, also die Gefangenenklamotten, die mussten wir abgeben. Und es war erstaunlich, als ich plötzlich meine Zivilklamotten anhatte, ich war plötzlich wieder ein ganz anderer Mensch. Ich war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Und auch ich sah plötzlich meine Mitgefangenen plötzlich, als die in Zivil plötzlich waren. Da dachten wir auch, also hallo, die sah ich plötzlich ganz anders. Die sahen, wirkten auf mich wieder ganz anders. Also das eine Mal waren wir Gefangene und das andere Mal waren plötzlich Menschen. Ja, und wir wussten jetzt aber immer noch nicht in dem Moment, werden wir jetzt freigelassen in die DDR oder wohin geht's jetzt? So, und es wurde aber dann immer klarer, dass wir mussten dann noch ein paar Sachen einkaufen, weil wir hatten ja während unserer Zeit im Arbeitslager hatten wir Geld angespart Und das mussten wir ausgeben. Und das haben wir dann innerhalb des Gefängnisses, hatten die ja so eine Art Kiosk, da haben wir dann Zigaretten und Schuhe und also alles relativ teuer, damit wir das Geld noch ausgeben können. Habe aber nicht alles geschafft. Und als nächstes wurden wir dann in einen weiteren Raum geführt. Da saß dann ein sehr hoher Stasi-Offizier, hatte dann hier so golden geflochtene Schulterstücke. Da wusste ich schon, oh, das muss jetzt ein ganz wichtiger sein, weil so einen hohen Offizier von der Stasi hatte ich noch nie vorher gesehen. Vielleicht war es sogar der Leiter dieser.
Weißt du, wer das war?
Nein. Ich vermute mal, das war der Anstaltsleiter, denn der sagte uns, sie werden heute in die BRD abgeschoben. So, und er sprach diese drei Buchstaben BRD aus, als ob er sich bei jedem Einzelnen übergeben müsste. Ja, das war ja der verhasste Klassenfeind. Und für mich klang diesen Satz, den er da sagte, der klang für mich wie Musik in meinen Ohren. Das hieß, ich habe es geschafft. Und wir alle hatten es geschafft. So, und wir bekamen dann wir bekamen dann ausgehändigt unsere Urkunden auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Und als ich den Raum verließ, war ich kein DDR-Bürger mehr. Und plötzlich konnten mir die ganzen Stasi-Leute nichts, aber auch gar nichts mehr anhaben. Ich war in dem Moment, haben die ihre Macht über mich verloren gehabt. Und dann sind wir dann zurück in unsere Zelle geführt worden. Und dann wurde die Tür auch nicht mehr zugemacht. Sie wurde nur noch angelehnt. Wir durften aber immer noch nicht raus. Ja, und dann nach 2 Stunden ungefähr kam dann wieder Stasi-Offizier rein, Stasi-Offiziere. Und die holten uns dann raus. Und dann war da so ein Spalier von ganz vielen Stasi-Leuten. Und wir wurden dann da durch dieses Spalier geführt auf einen Hof. Und auf diesem Hof stand ein Bus. Und da mussten wir einsteigen. Und wir mussten um diesen Bus so herum. Und ich sah, als ich einstieg, dass dieser Bus war von Magirus Deutz. Es war ein westdeutsches Fabrikat, aber ein DDR-Kennzeichen. Da bin ich dann eingestiegen und wir mussten an ganz vielen Kontrollposten vorbei, wo wir immer wieder unseren Namen, unsere Adresse sagen. Und da wurden dann immer Name und Vorname und so und Geburtsdatum wurde immer auch mit dem Passbild verglichen. Ist es auch wirklich die Person? So, und nach 5 oder 6 Kontrollen war ich dann in dem Bus drin. Und der füllte sich dann immer mehr mit Leuten, mit Mitgefangenen. Und da begriff ich erst, dass die alle aus diesem Trakt kamen. Die habe ich aber vorher nie gesehen. Die waren alle die ganze Zeit in diesem Trakt. Aber in diesem Trakt herrschte immer absolute Stille. Und wie gesagt, es hätten können Hunderte sein, die da drin waren. Aber letzten Endes waren das 50 Leute ungefähr. Und in dem Bus spielten sich Szenen ab, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte da auch überhaupt das traf mich mit voller Wucht, weil dort trafen sich in dem Bus Leute, die bei der Flucht getrennt worden sind. Das heißt also Ehepaare, die vielleicht bei der Flucht über die Tschechoslowakei nach Österreich an der Grenze getrennt worden sind. Die Frau war in dem einen Gefängnis, der Mann in dem anderen Gefängnis. Man hatte der Frau gesagt, ihr Mann hat sich längst scheiden lassen, der will gar nichts mehr, der will gar nicht mehr im Westen. Und der Frau genau das Umgedrehte. Ja, und die trafen sich plötzlich in dem Bus wieder. Und dann gab es dort emotionale Ausbrüche, die waren unfassbar. Und das erlebte ich, also ich hatte ja selber mit mir zu tun und das noch obendrauf. Ne? Also das werde ich nie vergessen, was da so gewesen ist. Ich habe noch eine Frau in Erinnerung, die dann in dem Bus saß und sich auch freute und wollte dann aber wissen, ob ihre Kinder auch mitkommen. Und da erfuhr sie, dass... Und zwar von dem Beauftragten der DDR-Regierung, Dr. Wolfgang Vogel hieß der. Der hatte persönlich, war der dafür verantwortlich, für diesen Gefangenenfreikauf. Und zwar vermittelte der zwischen der DDR und dem Westen. Er selbst war DDR-Anwalt und hatte ein besonderes Vertrauensverhältnis mit Erich Honecker, dem damaligen Staats- und Parteichef der DDR. Und dieser Dr. Wolfgang Vogel, der war bei uns in dem Bus und sagte dann dieser Frau, nein, ihre Kinder kommen jetzt nicht mit. Und in dem Moment wollte diese Frau nur aussteigen. Weil ich sagte, ich gehe nicht ohne meine Kinder. Und da sagte er, bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Sie, Ihre Kinder kommen nach. Und diese Frau war völlig verzweifelt, ist dann mitgekommen, aber sie wirklich war völlig versunken und apathisch. Und eben in diesem Spektrum zwischen diesem absolut jubelnden, überschäumenden Freude und in dieser Apathie dieser Frau spielte sich alles ab, was da in dem Bus möglich war. Ja? Dieser Bus in die Freiheit. Ja? Das war der Bus in die Freiheit. Und da wusste ich, jetzt bin ich in Karl-Marx-Stadt, jetzt werde ich gleich freigekauft. Weil uns das auch dieser Anwalt Dr. Vogel gesagt hat. Er sagte, Sie werden heute freigekauft. Sie werden heute in den Westen nicht abgeschoben. Er vermied das Wort Freikauf, aber er sagte auch nicht abgeschoben. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, aber so, dass wir klar waren, jetzt geht's los. Und so war es dann noch.
Und dann seid ihr angekommen, wo und hat man euch einfach rausgeschmissen und gesagt, so, ihr seid jetzt da, jetzt lebt euer Leben, oder gab es Empfang oder hat euch jemand an die Hand genommen? Ich meine, es war ja alles neu. So. Mhm. Und ihr wart ja über ein Jahr im Endeffekt weg von jeglicher Zivilisation eigentlich.
Ja. Ja, wir sind, also der Bus verließ ungefähr, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, so 14:30 verließ der diesen Gefängnishof und auch diesen ganzen Trakt, diesen dunklen, in Chemnitz, der Kassberg hieß es. Und wir waren dann, also dieser Bus kam mir vor wie so ein Raumschiff, weil wir in dem Bus, wir durften jetzt in den Westen und die Leute von draußen, die draußen vor der Scheibe waren, durften das nicht. Also wir waren wie in so einer Blase, wie gesagt, wie so ein Raumschiff plötzlich. Und der Bus fuhr dann in Richtung Westgrenze. Die erreichten wir dann ungefähr um 17 Uhr. Am 20. Juni war das. 20. Juni 1979 um 17 Uhr erreichten wir dann die Grenze. Und das war in Warta-Herleshausen. Das war die alte, das ist heute noch die A4. Sieht man heute überhaupt nichts mehr von diesem Grenzübergang. Und wir wurden dann so rechts, wurden wir dann vorbei. Also war rechts so ein besonderer Übergang. Da war eine Schranke, die war oben. Und der Dr. Wolfgang Vogel, dieser Anwalt, der fuhr mit seinem Auto vor dem Bus her, fuhr mit uns in dieses Grenzgebiet rein und wendete dann und fuhr dann wieder zurück. Und unser Bus fuhr dann weiter und die Soldaten, die uns noch vor ein paar Monaten vorher erschießen wollten, wenn wir diese Grenze hätten überwunden, stehen plötzlich da und salutieren. Und stramm standen die und salutierten. Das war irre. Ja? So, und da sind wir dann durchgefahren. Und in dem Moment, als nach dem Grenzübergang, war ja noch nicht die DDR zu Ende. Das dauerte dann noch ein paar Kilometer. Und wir kamen über eine Brücke. Und in der Mitte der Brücke sagte uns plötzlich der Busfahrer, wir sind jetzt im Westen. Und da war ein Jubel unter den Leuten. Bis dahin war eigentlich relativ ruhig, weil jeder dachte, vielleicht passiert ja noch irgendwas, vielleicht stoppen die uns noch. Es war so eine angespannte Ruhe. Aber in dem Moment, als der uns sagte, ihr seid jetzt im Westen, das ist jetzt gewesen, es ging einfach nicht mehr an Freude. Man muss sich vorstellen, morgens bin ich noch in der Zelle und am Nachmittag bin ich plötzlich dort, wo ich hin wollte. Nach all dem, was ich erlebt habe, im Lager, in U-Haft und mit allem drum und dran und damals mit dem Fluchtversuch am Brandenburger Tor und mit der ganzen Angst und mit alledem, das fiel plötzlich alles ab. Ich war frei, ich war befreit von all dem. Und nicht nur ich, sondern alle mit mir. Und in diesem Bus, das war irre. So einen emotionalen Ausbruch, das war so ein emotionaler Mount St. Helens, sage ich jetzt mal. So ein super Ausbruch. Ja. Und der Bus hielt dann ungefähr so 3-4 Kilometer nachdem wir im Westen waren, direkt an der ersten, Raststätte. Und dort stiegen wir aus und der Busfahrer gab uns dann so Verpflegungsbeutel mit Vitaminen und verschiedenen Sachen so. Und da sah ich an dem Bus, dass der plötzlich ein Westkennzeichen hatte. Das hat er sich gedreht, wie in so einem James-Bond-Film. Es ist wirklich kein Witz, das war wirklich so. Der hatte plötzlich ein Westkennzeichen. Ne? Das war irre. Und ich weiß noch, ich bin aus dem Bus ausgestiegen Und es war wirklich für mich so, erstmal habe ich geguckt, ob der Boden, ich habe erstmal getestet, ob der Boden wirklich so, wie der erste Mann auf dem Mond, ob er guckt, ist der Boden hier genauso? Der war nicht anders. Die Luft roch genauso und es war genauso ganz normal. Ich war plötzlich, aber ich war eben in Freiheit. Ich war in Freiheit. Ich war gerade 18,5 Jahre und ich war endlich in Freiheit. Das war für mich das Größte. Und das musste ich jetzt gucken, ja, jetzt mach was damit. Und da sind wir wieder eingestiegen und der Bus brachte uns dann in das Notaufnahmelager Gießen. Das war das große zentrale Notaufnahmelager für Leute wie uns. Und dort, ich hatte erst ein bisschen Probleme, weil das Wort Notaufnahmelager, das Wort Lager hatte bei mir natürlich eine ganz andere Assoziation ausgelöst. Aber das war kein Lager im Sinne von mit Wachtürmen und sowas. Wir konnten uns da frei bewegen, raus, rein, kein Problem. Und wir hatten also auch richtige Betten wieder und es roch auch ganz anders in den Häusern, wo wir untergebracht waren. Also es war überhaupt keine Lageratmosphäre da, ganz und gar nicht. Und dort wurden wir erstmal begrüßt von der Lagerleitung, also von den Leuten, die dort waren. Da waren auch Leute von der Kirche, wir wurden eingekleidet und und dann wurde uns erstmal gesagt, was so noch alles auf uns jetzt zukommt, an wo wir zu welche Behördengänge wir machen müssten und so, damit wir uns erstmal orientieren. Wir bekamen erstmal provisorische Papiere und je nachdem, wo wir hin wollten, bekamen wir jeweils die Fahrkarte dann. Da, wo wir hin wollten. Also ich wollte nach Köln zu meinen Eltern, die schon vorher da waren, während ich noch im Gefängnis war. Sie hatten einen Ausreiseantrag gestellt, durften sie schon mal ausreisen. Das war Anfang Mai. Und ich bin ja dann Ende Juni gefolgt. Und da die in Köln schon sozusagen eine Wohnung hatten in der Zeit, wusste ich ja schon, wo ich hin konnte. Das war natürlich mein sozialer Vorteil. Das hat mich sehr stabilisiert. So war ich nicht ganz fremd in der Fremde. Und bin dann eben halt, zwei Tage nachdem ich in Gießen angekommen war, bin ich dann weitergefahren nach Köln und bin dort am 22. Juni 1979 angekommen. Und da konnte ich meine Mutter und meinen Vater wieder in die Arme nehmen. Und da haben wir uns wieder umarmt, aber diesmal aus ganz anderen Gründen und in ganz, ganz anderer Stimmung. Ne? Wir waren nämlich frei, wir haben es geschafft.
Wahnsinn, ja. Der Wahnsinn auch nach so einer Zeit und diese Unsicherheit davor und dann, dass es doch am Ende doch alles gut wird, ne? Das ist unvorstellbar. Was hast du als erstes gemacht, als du dann quasi im Westen warst? So, was waren so die ersten Sachen, wo du im Westen ausprobieren wolltest?
Ja, das Erste, was ich bin, das war ja alles völlig fremd für mich. Ich kam ja aus der totalen Isolation und das Erste, was mir auffiel, war der Autoverkehr. Ne? Ich hatte mich also am Anfang kaum über die Straße getraut, weil ich das ja gar nicht mehr gewöhnt war. In der DDR gab es ja nun auch Autos, aber bei weitem nicht so viel Verkehr, wie das dann eben halt im Westen war und schon gar nicht in Köln. Ich bin dann nach Köln in die Innenstadt gefahren, weil ich hatte mir dann immer vorgestellt, ich wusste ja schon, dass wir wahrscheinlich nach Köln zu meinem Onkel fahren würden und dort unseren ersten Wohnsitz nehmen. Ich stand das erste Mal vor dem Kölner Dom. Und dann habe ich mir das immer so vorgestellt, wenn ich das erste Mal vor dem Kölner Dom stehe, dann kommen die Engel aus dem Himmel und die Trompeten und Jubelstürme und so. Das war gar nichts. Ich stand da ganz allein und mit meinen überwältigenden Gefühlen, dass ich das jetzt geschafft hatte. Und bin dann, wenn man das kennt, Kölner Innenstadt, das sind auch damals viele Kaufhäuser gewesen. Ich war in den Kaufhäusern drin und ich hatte ungefähr 100 Mark Begrüßungsgeld in der Tasche. Die hatte ich bekommen von dem Lager in Gießen. Und das Erste, was mir auffiel, war am Eingang waren dann so Stände mit Zeitungen, diese ganzen bunten Zeitungen mit allem dran, mit Spiegel, Stern und was ist alles da und die ganzen Zeitschriften, die Namen habe ich noch nicht mehr gesehen und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja? Und habe es dann aber, weil ich nicht entscheiden konnte, habe ich meine 100 Mark dann bei mir gelassen und habe erstmal gar nichts gekauft. Bin dann durch dieses Kaufhaus weitergegangen, sah dann das erste Mal in meinem Leben Videorekorder. Und diese elektronischen Sachen, die man natürlich als 17-, 18-Jährige so Schallplattenspieler und damals und Tonbandgeräte und all diese Dinge, das war ein Traum. Das war für mich selber, so, also solche technischen Sachen zu sehen. Und jetzt stand ich plötzlich davor und hätte mir das kaufen können. Aber was ich am meisten genossen habe, war dieses, ich konnte mich wieder hinbewegen, ohne dass mir jemand die Tür aufschloss. Und ich war dieses freie Gefühl. Das war toll, weil ich, ich musste niemanden fragen. Und die Tür konnte ich selber aufschließen und eine Tür konnte ich wieder abschließen. Ich konnte also ein Gebäude verlassen, rein und wieder rausgehen. Das war für mich ein Genuss. Ich bin manchmal wirklich also in das Gebäude rein und wieder raus, weil ich dachte so, schön, ich kann jetzt hier gehen, ich kann mich entringen. Und ich hatte eben nicht nur diese engen 3-4 Meter einer Zelle, sondern ich war plötzlich wieder so richtig frei. Ne? Das kann man sich als, hätte ich mir auch vorher nicht vorstellen können, aber es war so, wirklich. Diese Freude, auch der körperlichen Freiheit wieder zu haben. Ne? Mhm. So, und ansonsten, ja, wir haben erstmal geguckt, also gar nicht so sehr was zu kaufen, sondern ich habe das erstmal die Gerüche wahrgenommen. Ich habe erstmal so die Leute beobachtet. Ich habe mich manchmal einfach nur so in die Fußgängerzone dann irgendwo hingesetzt, habe mir ein Eis genommen und habe dann einfach dort, das war ja noch im Sommer, habe mich da hingesetzt oder an den Rhein und habe einfach nur dem Wasser zugeguckt, wie es geflossen ist. Irgendwohin, ganz weit weg, an die Nordsee, ganz weit, Wasser fließt. Und das war für mich so toll, ein tolles Gefühl. Und dann 2 Monate später fing dann die Schule wieder an. Und da hatte ich mich dann schon, das war mit eins der ersten Sachen, ich habe mich sofort im Gymnasium angemeldet, denn ich wollte Abitur machen, was ich in der DDR nicht durfte, aufgrund meiner politischen Einstellung. Ich hatte zwar in der 10. Klasse einen Notendurchschnitt von 1,0, aber ich durfte nicht Abitur machen, weil man sagte, wir bilden ja keine Fachkräfte für den Westen aus, du willst ja sowieso gehen. Und was ich ja dann auch getan habe, ich bin ja dann gegangen. Aber das wollte ich natürlich weiterhin. Ich wollte weiterhin Abitur machen, ich wollte studieren, ich wollte Journalist werden. Ja, und da fing dann am 7. August war mein erster Schultag. Und es waren noch keine 3 Monate her, dass ich da gerade, oder 2 Monate gerade mal her, dass ich entlassen worden bin. Ich kam aus der tiefsten Isolation und war plötzlich auf dem Schulhof mit ganz vielen 16-, 17-Jährigen zusammen, 15-Jährigen zum Teil noch. Und als die mich dann sahen und fragten, woher ich komme, und die hörten ja schon an meinem Dialekt, ich kam aus Sachsen, konnten die das gar nicht einordnen. Und als ich dann sagte, ja, ich bin aus Sachsen, das war natürlich aus Dresden, und die fragten dann, ja, wie bist denn du hierher gekommen? Und ich habe da meine Geschichte erzählt, sind die beiden nach hinten umgefallen. Denen ist ja die Kinnlade runtergefallen. Das kannten die natürlich gar nicht. Na, und das habe ich natürlich dann, da war ich natürlich dann auch irgendwo die Sensation, also auf dem Schulhof. Also wenn ich ein grünes Männchen mit grünen Fühlern auf dem Kopf gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, nicht bekannter sein können in dem Falle.
Also ein richtiger Exot quasi, ne?
In der Tat, ein absoluter Exot, auf jeden Fall. Ich habe aber dann auch sehr schnell Kontakte bekommen, also mit Jugendlichen und also mit meinen Klassenkameraden und so. Mir ist das sehr, sehr leicht gefallen und deswegen fiel mir das Einleben in Köln im Westen erstmal, fiel mir gar nicht so schwer. Ich ging auch gar nicht so darum, so materielle Dinge zu genießen. Man nimmt sowas nicht auf sich, um eine Tasse Kaffee zu trinken oder so. Da müssten höhere Sachen, also es sind andere Werte, um sowas durchzustehen. Und ich habe das erstmal genossen, mich eben frei zu informieren, meine Schule jetzt zu machen und so. Und bin eben auch mit meinen Altersgenossen dann, mit meinen Schulkameraden ganz schnell, dann bin ich dann integriert worden. Die haben mich dann mit eingeladen und so weiter und so fort. Und trotzdem hatte ich aber immer noch gab es immer noch Momente, wo ich ganz viel Heimweh hatte, wo ich auch mal Sehnsucht hatte nach meinen alten Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich wusste ja nie, ob ich sie jemals wiedersehen würde. Das war ja überhaupt nicht absehbar, ob ich jemals wieder in den Osten durfte. Weil bei unserer Ausreise, als uns dieser Stasi-Offizier da erzählt hatte, dass wir jetzt in den Westen abgeschoben würden, wurde uns auch gesagt, dass die DDR sich vorbehalten würde, ob und wann wir je wieder in die DDR zurück dürften. Ja. Mhm. Also keine Ahnung.
Umso wahnsinniger und faszinierender war dann der 9. November 1989. Bald sind es 30 Jahre. Mhm. Gerade mit deiner Geschichte, wenn du jetzt erzählst, wen du alles zurückgelassen hast, was du alles hinter dir gelassen hast, wie hast du dann den 9. November, also es ist gar nicht so, wo warst du oder irgendwas, sondern was hat dieser 9. November in dir ausgelöst?
Also erstmal Fassungslosigkeit. Fassungslosigkeit, dass ein System wie die DDR derart implodieren konnte. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Es war für mich unvorstellbar, weil ich kannte ja nichts anderes. Und plötzlich brach das alles vor meinen Augen zusammen. Ich habe erstmal diesen ganzen November in der Nacht, also vom 9. auf den 10., habe ich die ganze Nacht nur Fernsehen geguckt. Ich habe mich dann durch die Sender gesappt. Zufälligerweise hatte ich mir damals gerade einen neuen Videorekorder gekauft und hatte so einen großen Fünferpack an Videokassetten, A4 Stunden. Und ich habe dort eine nach der anderen immer reingeschoben und habe nur aufgenommen, weil ich wusste, das ist ein historischer Moment. Sowas wird es nie wieder geben. Und dann, je mehr Tage ins Land ging, wurde mir dann klar, du kannst ja jetzt wieder in die DDR zurück. Du kannst ja jetzt wieder deine Freunde besuchen. Und dir steht die Grenze jetzt wieder offen, weil es wurde ja nach ein paar Tagen, war ja klar, die Grenze bleibt offen. Das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern die bleibt offen. Und spätestens dann ab dem 22. Dezember, als in Berlin das Brandenburger Tor aufgemacht worden ist, war ja fiel ja auch die Visapflicht weg für Bundesbürger, der ich ja dann war. Und dann konnte ich ja mich frei bewegen. Und ich hatte immer die Hoffnung, ich hätte natürlich auch sofort in die DDR fahren können, also schon im Januar, aber ich wollte nicht als es alles noch so grau war und so keine Blätter an den Bäumen oder so. Ich hatte mir immer vorgestellt, es müsste grün sein und schön und Sonne scheinen und so. Und deswegen habe ich mir das vorbehalten, dann Ende Mai, Anfang Juni dann zu fahren. Und als es dann soweit war, bin ich dann dorthin gefahren und es hatte sich also von den Farben und von all diesen Dingen eigentlich überhaupt nichts verändert. Es roch noch genauso, als ich nach Bischofswerda kam und an unserem Haus stand, roch es noch genauso, wie es gerochen hat, als ich losgegangen bin damals am 14. September 1978. Unser Haus, es roch eben halt so ein bisschen nach Toilette, nach irgendwie, wir hatten, das war so ein Haus noch mit Außentoilette und Plumpsklo und was man das so alles kennt. Aber es war für mich ein vertrauter Geruch. Es war für mich, und da war noch das Schlagloch, dasselbe Schlagloch, das ich kannte, 1978, als ich noch mit meinem Moped da immer um Kurven musste. Das war immer noch da. Und die Straßenlaterne, die vor unserem Haus stand und flackerte, die flackerte immer noch. Das war, als ob ich fast nie weg gewesen wäre. Ja. Und das war wirklich ein Déjà-vu, das war unfassbar. Und noch unfassbar waren natürlich dann die ersten Begegnungen mit meinen Freunden. Ja, wir haben uns dann in den Arm gelegen, zum Teil weinend. Es war wirklich das waren wie Begegnungen, die waren so emotional, ja, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Ne? Und dass auch die Freundschaft so lange hält. Das Freundschaft über 12 Jahre. Wir konnten uns ja nur immer schreiben und so, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, diese Kontakte zu halten. Und weil wir eben halt von klein auf zusammen groß geworden sind, hat das irgendwie gehalten. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass meine Freunde trotz allem, auch damals, als ich im Gefängnis war, haben die mir geschrieben. Das war sehr mutig damals, weil die DDR-Behörden sahen das gar nicht gern, dass Leute mit Republikflüchtigen da irgendwelche Kontakte hatten. Und die schrieben mir, Mensch, halt durch, du schaffst das und so. Ne? Und das war richtig Zivilcourage. Und mit denen traf ich mich wieder und ich treffe mich heute noch mit ihnen. Wir haben also heute noch immer noch Kontakt und das hat wirklich gehalten, ein ganzes Leben lang. Das sind Freunde fürs Leben gewesen und die sind es immer noch, ja. Sehr schön.
Wahnsinn, das ist echt wirklich toll. Wie verlief denn dann dein Leben bis, sag ich mal, diese ersten 10 Jahre im Westen? Du hast dann dein Abitur gemacht und ja. Dann bist du, du wolltest Journalist werden, genau, und dann bist du jetzt da, wo wir jetzt sind.
Ja, so. Also die ersten, ja, es war so, ich habe dann also erstmal Abitur gemacht, also mein großes Problem war erstmal Englisch. Weil ich in der DDR hatte ich zwar auch Englisch, aber das war ein ganz anderes Englisch als das, was jetzt im Westen gebraucht worden ist. Im Westen war so Umgangssprache, Alltagssprache und so. Und da musste ich ganz anders, war ich ganz anders involviert. Ich habe also Vokabeln gepaukt ohne Ende und musste mich da irgendwie durchfinden. Und ich wollte ja auch ein einigermaßen vernünftiges Abitur hinlegen. Ist mir dann auch gelungen. Und das Abitur habe ich 1982 gemacht. Dann kam ich erstmal zum Bund. Und ich hatte dann erstmal kurz überlegt, ob ich nicht eventuell dann verweigern sollte oder dann, was verweigern, also ob ich nicht Zivildienst mache. Aber ich habe mir dann überlegt, nein, der Staat, Bundesrepublik, hat viel Geld für mich ausgegeben. Ungefähr 100.000 Mark damals für meinen Freikauf. Und ich dachte mir, so, jetzt bist du mal in der Bringschuld und jetzt machst du, ne, mach mal Dienst am Volk oder bring mal eine Gegenleistung. Und bin dann dorthin gegangen. Ich wurde zur Luftwaffe eingezogen. Und ich merkte sehr schnell, dass mir zwar die Bundeswehr nicht erspart blieb, aber unter den günstigsten Bedingungen, wie ich sie eigentlich kriegen konnte. Ich war nämlich bei der Luftwaffe. Ich habe meine Grundausbildung in Holland gemacht, in einer Luftwaffenkaserne der Bundeswehr in Holland. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber dort war ich eben halt. Bekam dort doppeltes Gehalt, weil ich nämlich im Ausland stationiert war. Und ich war nur 1,5 Stunden von Köln entfernt. Das war irre, ne? Und als ich dann nach meiner Grundausbildung bin ich dann nach Köln Wahn gekommen. Das war die Luftwaffenkaserne, das war die wichtigste Kaserne nach dem Verteidigungsministerium im Rahmen der Luftwaffeneinheiten. Ja, und dort war ich dann untergebracht als Fernmeldesoldat. Ich habe den ganzen Tag nur am Telefon, habe Fernschreiber bedient. Also ich habe überhaupt nichts zu, ich hatte normal meinen 8-Stunden-Dienst, da bin ich nach Hause, habe ganz normal dann gelebt, ne? Also nicht so, wie manche das erlebt haben, die dann zum Teil auch in Norddeutschland waren und bei den Panzergrenadieren und wie auch immer. Das habe ich alles nicht gehabt und so war eigentlich meine Bundeswehrzeit sehr angenehm. Und ich nehme an, das war gewollt und auch vor dem Hintergrund dessen, was ich erlebt habe. Ja, und im Anschluss dann habe ich mich dann beworben in Dortmund beim Studiengang Journalistik und erfuhr dann, dass sie einen sehr hohen oder niedrigen, sagen wir so, niedrigen IC hatten, NC, und dieser NC lag damals bei 1,7. Ich hatte aber mein NC oder mein Durchschnitt war 2,2, habe ich mein Abitur gemacht. Ich habe dann einfach Wartezeit beantragt, weil ich hätte 79 schon mein Abitur machen können, habe mich aber erst 84 beworben. Das heißt, diese 5 Jahre habe ich als Wartezeit beantragt. Das wurde mir offenbar auch gewährt, denn für jedes Semester Wartezeit bekam man Abzug von dem, dass man, und dann passt das wieder bei mir, dass ich da auf den NC kam. Und bekam dann eben halt im Mai 84 bekam ich dann plötzlich die Mitteilung, wir können Ihnen mitteilen, ja, Sie sind angenommen. Und dann bin ich im Herbst 84, habe ich dann angefangen zu studieren. Und das mit großer Freude, mit viel Engagement. Und habe dann während meiner Zeit des Studiums, habe ich dann beim Westdeutschen Rundfunk angefangen, als freier Mitarbeiter, war dann Sportreporter. Und war dann zielstrebig bemüht, das umzusetzen, was ich immer wollte. In Freiheit leben, selbstbestimmt, Studium und all das zu machen, was ich immer wollte. Und das ist mir sowas von gelungen, ich könnte nicht zufriedener sein.
Das ist unfassbar schön. Dann gehen wir nochmal zurück zum Mauerfall, nochmal zum 9. November. Das ist ja unser Anlass auch zu der Geschichte passenderweise. Wie würdest du vielleicht in wenigen Worten beschreiben, was der Mauerfall für dich bedeutet hat?
Der Mauerfall für mich war in erster Linie ein Wunder. Es hat mir gezeigt, dass es nichts Unmögliches gibt auf dieser Welt. Das auf jeden Fall. Es hat für mich auch gezeigt, dann beim nochmaligen Nachdenken, dass ich vielleicht auch ein kleines bisschen schon die ersten Steinchen rausgebrochen habe damals mit meiner Aktion. Und ich sah es damals als Riesenchance an, natürlich auch, dass mir die Welt auch wieder nach dem Osten dann jetzt die ganze Welt wieder offen steht. Ja? Und das war für mich eigentlich mit so damals das Wichtigste, dass es gezeigt hat, dass Menschen, wenn sie etwas wollen, ja, dass sie viel, viel erreichen können. Und bei mir war der Preis der Freiheit noch recht hoch. Weil damals sich noch nicht allzu viele Leute getraut haben, nach dieser Freiheit nachzufragen. Und ich habe gemerkt, dass je größer die Nachfrage ist nach Freiheit, sinkt ihr Preis. Und das ist das Irre dabei. Er steigt nicht, sondern er sinkt. Je mehr Leute die Freiheit nachfragen, desto mehr sinkt der Preis. Und das ist für mich so etwas gewesen, wo ich gesagt habe, ja, so läuft das. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und da war ich sehr glücklich damals, ja.
Was bedeutet der Mauerfall jetzt, ist ja 30 Jahre Jubiläum, was bedeutet er jetzt noch für dich? Woran musst du am 9. November, vielleicht ist für dich vielleicht eher der Mauerfall dann eher der Tag, an dem du in den Westen kamst, aber was bedeutet der 9. November zum Beispiel 2019 für dich? Was geht da in dir vor, wenn du da ja auch in den ganzen Medien und so weiter auch wieder erinnert wirst?
Viel Nostalgie, natürlich. Also ich denke daran, wie es eben halt vielleicht, also nach dem Motto, was wäre gewesen, wenn die Mauer gestanden hätte noch? Wie wäre dann das Leben verlaufen? Von meinen Freunden beispielsweise, vielleicht ja auch mein Leben. Ich habe ja auch durch meine Freunde, haben wir uns natürlich auch wieder gegenseitig so beeinflusst wieder in unseren Persönlichkeiten und so. Also für mich ist und bleibt dieser Mauerfall die zweite große Zäsur in meinem Leben. Das ist, die erste war damals wegzugehen und die zweite war eben halt etwas zu erleben, was ich niemals für möglich gehalten hatte. Und es hat mir auch gezeigt, wie stark man sein kann. Und also als Persönlichkeit, als Einzelperson, aber auch wie stark man wird, wenn es viele tun. Und ich bin auch froh darüber, weil ich glaube, die DDR wäre im wahrsten Sinne des Wortes auch bautechnisch zusammengebrochen, weil wenn man sich überlegt, wie diese Baustruktur damals ausgesehen hat und wenn ich vergleiche, wie das heute aussieht, ja, viele, viele Städte, dann muss ich sagen, alleine schon Dresden, die Frauenkirche, der Aufbau da, die ganze Innenstadt, die Altstadt, die brüderischen Terrassen, all das, muss ich sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten und das habe ich mir so oft in den letzten 30 Jahren gesagt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und doch passiert es. Und das ist schön.
Hast du mal deine Stasi-Akten durchgesehen?
Ich wollte, ja. Ich habe es zweimal beantragt. Der Punkt war, ich bekam immer nur die Mitteilung, dass sie außer einigen nichtssagenden Dokumenten nichts weiter finden konnten. Ich gehe davon aus, und so wurde es mir auch bestätigt, dass es wahrscheinlich so ist, dass aufgrund meiner besonderen persönlichen Situation diese Akten gesondert nochmal behandelt worden sind. Entweder sind sie noch woanders ausgelagert, wo sie noch nicht gefunden worden sind, oder sie wurden sofort so vernichtet, dass man das nicht nachvollziehen konnte. Das kann ich nicht sagen. Ich hätte es gern gesehen, ich hätte gerne mal meine Anklageschrift gesehen, ich hätte auch gerne nochmal, vielleicht auch mal gesehen, ob jemand mich denunziert hat oder sonst irgendwie in die Pfanne gehauen. Von meinen Freunden bin ich mir ganz sicher, war es keiner. Aber trotzdem hätte ich es gern gewusst. Heute muss ich sagen, spielt es nicht mehr die gleiche Rolle wie noch vor 20 oder 25 Jahren. Heute würde ich jetzt wahrscheinlich so eine Akte mir angucken, so aus historisch interessierter Sicht, weil es hat mein Leben nicht zerstört und insofern würde ich mir die heute mit großem Interesse angucken. Ich würde vielleicht auch den einen oder anderen, den ich vielleicht kennen würde, der mich bespitzelt hat, zu fragen, was hast du dir dabei gedacht? Und vielleicht könnte ich auch mit ihm direkt reden und denken, Mensch, wie kam das? Wie konnte sowas passieren? Ja? Die Kraft hätte ich wahrscheinlich vor 25 Jahren nicht gehabt. Aber heute würde ich es können, sicherlich. Und wir würden wahrscheinlich keine großen Freunde mehr sein, mit Sicherheit nicht. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt nur noch Verachtung empfinden würde. Ich wäre einfach eine historische Interessiertheit.
Mhm. Ja, kommen wir langsam Richtung Ende. Wir sind auch schon sehr lange. Ich tut mir wirklich leid, dass ich so viel Zeit klaue, aber es ist unfassbar spannend. Ich finde es unfassbar spannend. Besser kann ich es gar nicht sagen. Schauen wir mal ins 2019. Jetzt jährt sich das zum 30. Mal, Mauerfall. Glaubst du, dass die Wende in Deutschland schon komplett vollendet ist? Oder wie nimmst du Ost und West noch wahr? Nimmst du das wahr als immer noch getrennte Sachen? Oder?
Ja, das ist so. Aber das hängt einfach damit zusammen, da ich weiß, wo die Grenze verlaufen ist. Ich habe diese Grenze so im Kopf. Aber jetzt nicht im Sinne von Mauer, sondern ich habe diesen Grenzverlauf so im Kopf, weil er mal so lange ganz prägend für mich war, dass ich immer noch, wenn ich heute zum Beispiel die alte A4 fahre, immer noch gucke, und es ist ja auch zum Teil noch die Schilder da, hier verlief die Grenze, dass ich immer noch daran denke, wie es war, als diese Grenze stand und das Deutschland geteilt war. Ich denke mal, dass, also ich bin froh, dass es natürlich jetzt nicht mehr, dass die Grenze uns teilt, im Sinne von, also ich glaube, die Leute, die jünger als 30 Jahre sind oder als 35 Jahre, für die spielt das keine, die werden das nicht so empfinden wie ich. Aber es, was mich erstaunt hat, ist natürlich diese Generation, die ich jetzt vertrete, so ungefähr die um die 1960 Geborenen, dass die natürlich in ihrer Biografie der DDR schon so, noch so geprägt sind, dass, das für den, dass man das nicht mehr auslöschen konnte, auch wenn sie im Westen lebten. Das merke ich ja selbst auch an mir. Natürlich schlummert in mir auch noch die Erfahrung der früheren DDR und meiner Sozialisation dort. Das kann man nicht einfach abschütteln, das wird man nie abschütteln. Aber ich muss sagen, ich will es auch gar nicht. Es ist Teil meiner Identität. Und ich bin froh, dass ich bin weder Wessi noch Ossi. Ich bin vielleicht sowas wie ein Wossi. Ja, und darüber bin ich froh. Auch da bin ich was, vielleicht für mich sowas Besonderes. Und insofern kann ich damit gut leben. Insofern, ja, das ist Teil meiner Biografie, Teil meiner Identität. Und das wird immer so bleiben, solange ich lebe. 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 Bleiben, solange ich lebe.